Willkommen zur nächsten Ausgabe der Tax Off Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Ashley Steele und heute habe ich Nils Hartmann bei mir. Nils ist freiberuflicher Softwareentwickler und seine Schwerpunkte liegen einerseits auf Java-Backend-Anwendungen und andererseits auf React im Frontend. Neben seinem Angebot für Schulungen und Coaching hat er mehrere Fachartikel unter anderem über React geschrieben, die in renommierten Fachzeitschriften publiziert wurden. Der hat auch ein umfassendes Praxisbuch zu React geschrieben. Ich möchte heute mit ihm tiefer in das Thema React einsteigen. Ich freue mich auf das Gespräch. Hi Nils, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ja, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Wir wollen heute in das Thema React einsteigen. Ich habe vor ein paar Tagen auch einen Podcast aufgenommen, wo es über das Thema React Native ging. Und ich habe dann zum Anfang die Frage gestellt, okay, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen React und React Native? Und vielleicht dann zum Anfang von deiner Seite aus, was ist dann React und auch dieser Unterschied zu React und React Native?
Genau, also React ist ja eine Bibliothek, mit der ich Webanwendungen bauen kann, JavaScript-basierte Webanwendungen. Und das eigentliche React bringt sozusagen ein bestimmtes Programmiermodell mit, wo ich in JavaScript eben meine Anwendungen programmiere, wo ich meine Oberflächen mit beschreiben kann. Und jetzt kann React diese Oberflächen, die ich beschrieben habe, quasi auf in mehrere Kanäle sozusagen ausgeben. Und der Klassiker ist quasi, dass ich damit Webanwendungen baue. Das ist ja das, womit wir uns auch heute beschäftigen wollen. Und es gibt aber auch eben dieses React Native Projekt, das erlaubt es mir, meine Anwendung auch auf nativen Geräten quasi auszugeben, beziehungsweise auf Geräten in nativem Code, also Android, iOS und so weiter und so fort. Also im Prinzip ist das einmal Web und einmal Native ist für die Mobilgeräte da.
Das war eine sehr gute Erklärung und so hatte ich das auch verstanden.
Ah, super.
React ist, ich sag mal so, das eine Thema. Erstens, läuft das dann im Browser oder wie stelle ich mir das vor, dass so eine React-Anwendung dann abläuft?
Genau, also die Anwendung wird mit JavaScript geschrieben, die muss aus unterschiedlichen technischen Gründen meistens nochmal kompiliert werden. Das heißt, da muss noch so ein Prozess laufen, der das JavaScript ein bisschen umkonvertiert, sodass das möglichst viele Browser auch ausführen können. Und dann läuft diese Anwendung direkt im Browser. Und die Idee ist, dass man damit eben im Wesentlichen wirklich sozusagen Anwendungen baut. Wenn man das mal so ein bisschen vielleicht abgleichen möchte, dass man hat man auf der einen Seite sowas wie statische Webseiten, die aus dem Content-Management-System zum Beispiel kommen, Spiegel Online, Kicker.de oder sowas, kennt man vielleicht. Und auf der anderen Seite haben wir aber wirklich interaktive Anwendungen, also Outlook zum Beispiel oder Malprogramme, vielleicht auch sowas wie Spotify oder Netflix, solche Geschichten. Also wo ich wirklich so quasi Anwendungen habe, die man vielleicht vor ein paar Jahren noch hätte wirklich als Desktop-Anwendung gebaut, als native Desktop-Anwendung. Sowas baut man heutzutage auch im Web, auch fürs Web, für den Browser. Und dazu braucht man natürlich bestimmte Bibliotheken vielleicht auch, weil das mit den nativen Browser-APIs vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist. Die Abstraktionsschicht ist sozusagen nicht die richtige. Und da kommen solche Bibliotheken wie React oder auch wie Angular oder Vue dann ins Spiel.
Dann kommen wir jetzt gleich zu Angular und Vue zurück, aber das Thema Browser hast du angesprochen. Da gibt es natürlich verschiedene Browser auf dem Markt, Chrome, Firefox, Safari und so weiter. Gibt es dann irgendwelche Abhängigkeiten oder ich sag mal so, werden die ältere Browser-Varianten auch noch unterstützt oder muss ich mir dazu Gedanken machen?
Sagen wir mal so, über Chrome und Firefox braucht man sich in der Regel keine Gedanken zu machen. Die werden immer gut unterstützt, Safari eigentlich auch. Wo ich gerade aktuell überfragt bin, ist, welche Internet Explorer Version noch unterstützt wird. Ganz sicher Version 11, ich meine auch Version 10, bin ich mir immer nicht hundertprozentig sicher, davor mit Sicherheit nicht. Aufgrund dieses Toolings, was man verwendet, wenn man React-Anwendungen baut, spielt das in der Regel keine Rolle. Also ich muss beim Entwickeln in der Regel nicht drauf achten, weil das Tooling mir da sozusagen mein Code dann so umbaut, dass der automatisch auch in den von mir gewünschten Zielbrowsern dann läuft.
Ja, und super. Okay, das heißt, ich brauche mir eigentlich dazu gar keine Gedanken zu machen.
Genau, also wenn man, wie gesagt, wenn man vom alten Internet Explorer mal absieht, Der aber klar, ja sowieso auch klar. deprecated ist. Und genau.
Ja. In unserem Vorgespräch hattest du auch das Thema Single-Page-Anwendung mal angesprochen und das Konzept hinter Single-Page-Anwendungen. Kannst du auch dazu was sagen und sagen, wie das auch zum Thema React zusammenpasst?
Genau, also diese Art und Weisen oder diese Art von Anwendungen, die man mit React oder Angular oder Vue baut, die werden Single-Page-Anwendungen genannt. Und zwar, wenn man mal so ein bisschen guckt, wo das herkommt, wenn wir ein paar Jahre vielleicht zurückblicken, dann hatten wir ganz statische Internetseiten und mit jedem Klick, den wir auf so einer Seite gemacht haben, wurde ein Server-Request ausgelöst. Der Server hat diesen Request verarbeitet und eine komplett neue HTML-Seite an den Client ausgeliefert. So, das ist auch heute immer noch in vielen Anwendungen so und dagegen ist auch nichts zu sagen. Wenn wir jetzt aber Anwendungen bauen, die sehr interaktiv sind, wo wir sehr viel auf einer Seite zum Beispiel Sachen sortieren, filtern, hin und her schieben, dann kann das zu langsam sein oder zu träge sein, wenn wir jedes Mal den Server fragen und der Server uns eine komplett neue Anwendung, eine komplett neue Seite zurückliefert. Deswegen ist diese Idee von diesen, in Anführungsstrichen, neue Art von Anwendungen, dass die wirklich auf einer HTML-Seite laufen und die komplette Aktualisierung der UI erfolgt über JavaScript. Also wenn ich irgendwo zum Beispiel jetzt irgendwas klicke und dann geht irgendein Fenster auf oder so, dann wird nicht mehr der Browser gefragt und liefert eine neue HTML-Seite zurück, sondern dass mein JavaScript im Browser sorgt dann dafür, dass die Darstellung aktualisiert wird. Und weil das sozusagen technisch alles auch ursprünglich mal von einer HTML-Seite kommt, so eine React-Anwendung oder Angular-Anwendung, spricht man davon Single-Page-Anwendung. Auch wenn das für den Benutzer durchaus aussehen kann, als ob das mehrere Anwendungen, mehrere Seiten sind.
Genau. Verstehe. Du hast mehrmals das Thema Angular und Vue erwähnt, ich sag mal so im gleichen Satz mit React. Und ich gehe davon aus, dass die eine ähnliche Art von, ich sag mal so, Framework sind, ja. Zwei Fragen eigentlich dazu. Ist das so der Fall? Und wenn ja, warum würdest du dann React befürworten oder welche Vorteile würdest du sehen von React gegenüber ein Angular oder ein Vue oder eine andere Alternative?
Also grundsätzlich ist so, um erstmal zur ersten Frage zu kommen, diese drei Frameworks beziehungsweise Bibliotheken, vielleicht kann man auch Svelte noch dazu zählen, teilweise auch Web Components noch dazu zählen, die adressieren alle dieses Problem, dass ich wirklich vollständige Anwendungen im Browser bauen möchte. Also von daher sind sie ähnlich. Wie die aber funktionieren und wie deren API ist und wie ich damit arbeite, sind ganz, ganz unterschiedlich. Da würde ich mal, wenn man vielleicht so versucht, mal sowas wie Extreme rauszuarbeiten, würde ich sagen, man hat sowas wie Angular auf der einen Seite, wir haben sowas wie React auf der anderen Seite und wir haben in der Mitte sowas wie Vue vielleicht. Und warum ich React ganz gerne mag, ist, weil React eine sehr kleine API hat. Es ist aus meiner Sicht relativ schnell zu lernen. Und ich habe sehr viele Freiheiten. Also dadurch, dass die API sehr klein ist, muss ich sehr viele Entscheidungen selber treffen. Ich muss mir auch überlegen, an welcher Stelle ich vielleicht noch eine andere Bibliothek verwende. Da habe ich natürlich eine gewisse Art und Weise oder eine gewisse Art von Verantwortung auch, dass ich sozusagen die richtigen Entscheidungen treffe. Aber ich kann das eben selber entscheiden. Bei Angular, wenn man das mal gegenüberstellt sozusagen, Angular bringt sehr viel mit. Die haben schon sehr viel entschieden, wie die Anwendung architektonisch aussehen sollen. Sehr viel mehr Features bringen die mit. Und Vue ist vielleicht so in der Mitte. So, Vue finde ich eigentlich auch einen ganz guten Kompromiss aus diesen beiden Welten. Aber wie gesagt, so persönlich mag ich React eigentlich am liebsten, aber die anderen sind sicherlich auch keine schlechten Ansätze.
Ja, es ist dann eher, ich sag mal so, deine persönliche Einstellung oder Favorit so, sozusagen, ja?
Genau.
Frage Richtung so, React ist auch Open Source, wie ich das verstanden habe, kommt auch ursprünglich von Facebook. Genau. Unter welcher Lizenz wird das jetzt da vertrieben?
Ich glaube, das ist MIT-Lizenz, also relativ, das ist, glaube ich, eine sehr liberale Lizenz.
Mhm. Genau. Das heißt, man muss sich damit keine Gedanken machen zum Thema Open Source, Art von Lizenz, ob ich das dann so einsetzen kann oder
genau, nicht. Also es gab vor ein, zwei Jahren mal eine komische Auseinandersetzung, da ging es um irgendwelche Patente, witzigerweise. Das hat, glaube ich, kein Mensch so richtig verstanden, um was es da geht, weil man da auch, glaube ich, Patentanwalt sein müsste, um das wirklich zu verstehen. Da wurde Facebook mal so ein bisschen der Vorwurf gemacht, dass die über irgendwelche Patente verhindern wollen, glaube ich, dass React quasi von der Konkurrenz benutzt oder weiterentwickelt wird oder also wie gesagt, ich habe es inhaltlich echt auch nicht so genau verstanden. Es ging relativ hoch her und das hat sich aber geleakt. Also irgendwas haben die auch geändert an ihren, also man kann das verwenden.
Okay, als Entwickler brauche ich mir dann gar keine Gedanken dazu
genau,
machen.
Genau.
Und die klassisch dann, wenn das React Open Source ist, ist immer die klassische Frage, okay, gibt es eine Community, wie lebendig ist diese Community, Sachen wie Bugfixing und so weiter, ja, gibt es da ein lebendiges Community, wo wirklich viel Unterstützung ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt sozusagen von den Commit-Rechten her, ob da irgendjemand außerhalb von Facebook irgendwas committen darf, direkt in dem Repository. Die meisten sind auf jeden Fall bei Facebook, die das dürfen. Aber die akzeptieren Pull-Requests von allen Menschen quasi und fordern das in Anführungsstrichen noch ein. Also die motivieren immer auch mitzuarbeiten, markieren bestimmte Bugs, wo sie denken, das sind eigentlich gute Bugs hier, wo auch Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger sich vielleicht mal dran sozusagen ein bisschen austoben können und so. Mhm. Und darüber hinaus auch, also über diese eigentliche Weiterentwicklung von React, ist die Community sehr, sehr groß und sehr aktiv auch. Da wird sehr viel auch diskutiert und so weiter und so fort. Also eine sehr lebendige Community. Und ich habe immer den Eindruck, ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber dass man wirklich versucht auch, dass man das irgendwie alles so gemeinsam vorantreibt. Also nicht so, dass die einen, wir sind hier die React-Cracks und wir entwickeln das und ihr könnt das benutzen, sondern dass das wirklich irgendwie so eine Art von gemeinsamen Arbeiten einigermaßen gibt.
Und ich habe auch verstanden, dass auch andere Firmen wie Microsoft zum Beispiel auch jetzt mehr sehr stark auf React sitzen oder drauf wetten sozusagen.
Genau, also es gibt, Microsoft hat sich ja in den letzten Monaten und Jahren sehr stark im Bereich Frontend auch positioniert mit zum Beispiel dadurch, dass sie auch GitHub gekauft haben und so weiter und so fort und sind eben auch dabei, Teile ihrer Anwendung auf diese, sag ich mal, neuen Web-Architekturen umzustellen und Outlook beispielsweise wird gerade mit React neu gebaut oder ist vielleicht auch mittlerweile schon fertig, so weiß ich gar nicht so genau. Und auch einige andere Sachen. Und zum Beispiel für Teams könnte man mit React Plugins bauen und solche Sachen. Oder auch für SharePoint. Also Microsoft hat da, glaube ich, sich sehr stark auch drauf gesetzt.
Das heißt, es gibt wirklich eine breite Einsatzmöglichkeit oder Unterstützung für React. Ja.
Genau, also ich würde mir da jetzt keine Sorgen machen, dass das morgen quasi tot ist. Ich glaube, da kann man sehr nachhaltig drauf setzen. Glaube ich, nicht. Okay. Glaube ich bei den anderen Frameworks auch nicht, aber.
Ja, nee, verstanden. Bevor wir, ich sag mal so, in das Thema einsteigen, so, wo fange ich dann an als Entwickler? Du hast dann dieses React und Single-Page-Anwendung und so weiter angesprochen. Ist das alles das Gelbe von Ei oder gibt es irgendwelche Stolperfälle, irgendwelche Probleme oder irgendwelche Punkte, wo du sagst, hey, als Entwickler, das ist zwar alles gut, aber passt da und da auf.
Ja, auf jeden Fall. Also man darf, glaube ich, nicht den Fall machen zu sagen, egal was ich jetzt im Web mache, ich baue immer eine Single-Page-Anwendung. Die Single-Page-Anwendung löst ein spezifisches Problem, nämlich aus meiner Sicht für Anwendungen, die eine hohe Grad an Interaktivität haben, die vielleicht auch offline-fähig sein wollen. Das geht mit klassischen Anwendungen sehr, sehr schwierig ohne JavaScript oder gar nicht. Aber das bringt auch einen gewissen Preis mit. Man muss eine neue Technologie lernen, die im Grunde genommen dieser ganz klassische Weg von Webanwendung, ich schicke einen Request zum Server, der verarbeitet den und schickt mir eine Antwort zurück, der ist gut verstanden, den kennen wir alle, den können wir alle. Da sind viele Probleme gelöst, da findet man viel Information, viel Know-how und so. Diese Single-Page-Anwendungen sind insgesamt noch sehr neu. Man muss sie auf eine andere Art und Weise programmieren. Es ist wichtig, dass man dann eine gute API im Backend hat, dass man seine Daten austauschen kann und so weiter und so fort. Und die haben natürlich auch ihre Grenzen. Also es geht zum Beispiel darum, wenn es um sowas wie Suchmaschinenoptimierung geht, da können serverseitig gerenderte Anwendungen tatsächlich besser sein. Oder man muss sehr viel Energie in die Single-Page-Anwendungen stecken, sage ich mal, um dann vergleichbare Qualität, was das angeht, hinzubekommen.
Das heißt, man muss wirklich schauen, okay, brauche ich so einen Ansatz oder anhand von meiner Anwendung, was ich da darstellen will, brauche ich halt einen anderen Ansatz, ja.
Ja.
du hattest gesagt ja, dass Single-Page-Anwendung auch relativ neu ist von Technologien. Zwei Fragen dazu. Die erste ist dann, okay, wenn ich loslegen will als Entwickler, brauche ich was Besonderes als Entwicklungsumgebung oder gibt es irgendwelche Tools, die ich installieren muss? Gibt es irgendwelche Simulatoren, die ich installieren muss? Aber was brauche ich dann eigentlich als Entwicklungsumgebung, um loszulegen?
Also noch mal einmal ganz kurz zu dem, ob Single-Page-Anwendungen neu sind. Die sind in dem Sinne jetzt auch nicht mehr neu. Die gibt es jetzt auch schon seit ein paar Jahren, aber verglichen natürlich mit dem Internet und dem Web insgesamt natürlich neuer so. Ne? Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, was ich jetzt bräuchte, um loszulegen. Im Grunde genommen brauche ich einen Editor. Da reicht streng genommen, weil wir JavaScript programmieren, einfacher Texteditor. Und ich brauche Node.js lokal installiert, weil das ganze Tooling, was diese JavaScript-Entwicklung mitbringt, das läuft auf Node.js immer. Das heißt, das muss ich mir installieren. Und dann gibt es jetzt speziell für React ein Tool, das nennt sich Create React App. Damit kann ich mir dann lokal, das kann ich lokal ausführen. Das erzeugt mir ein neues React-Projekt mit allem, was ich dafür brauche. Konfiguration, bisschen Beispielcode und so weiter und so fort. Dieses Projekt kann ich quasi in meinem Editor öffnen. Und kann sofort loslegen, da so ein bisschen dran rumzuspielen. Und wenn ich das im Browser laufen lassen will, muss ich da eigentlich nichts weiter machen. Ich muss das einmal bauen, ich muss das einmal übersetzen, aber ich kann das zu jeder Zeit im Browser testen. Ich habe einen sehr schmalen Entwicklungszyklus sozusagen oder einen sehr kurzen Entwicklungszyklus. Wenn ich in meinem Editor was ändere, speichere, wird es automatisch übersetzt und im Browser aktualisiert. Und wenn ich fertig bin, ich sage jetzt, meine Anwendung funktioniert, dann kann ich die mit einem richtigen Bildprozess sozusagen übersetzen nochmal. Da wird die nochmal ein bisschen optimiert, noch ein bisschen kleiner gemacht, Tests ausgeführt und so weiter. Und dieses Gebaute würde ich dann irgendwo auf irgendeinen Webserver legen. Und von da aus können dann die Nutzerinnen und Nutzer meiner Anwendung dann darauf zugreifen.
Das heißt, es ist relativ einfach als Entwickler dann wirklich da einzusteigen. Ja? Genau. Und wenn ich mich dann für React entschieden habe, beziehungsweise wenn ich mich mehr über React wissen will, gibt es irgendwelche Websites, Bücher, wo man hingehen kann, um so mehr Informationen zu bekommen. Ich sage immer, dass das Hello World, ja, sprich, ja, gibt es dann Werkzeuge, Tipps, Lernmaterial, die man dann benutzen kann.
Ja, genau. Also natürlich kann man einerseits mein Buch lesen, aber wer jetzt kein Buch lesen möchte oder vielleicht nicht das, es gibt auch andere Bücher, das ist ganz klar. Und was ich auch sagen muss, die Dokumentation von React selber, die man auf der Homepage von React findet, die ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Da findet man eben auch so ein Hello World Beispiel, so ein Schritt für Schritt, jetzt legen wir mal los Beispiel. Die kann man sehr gut verwenden, finde ich persönlich. Die wird auch weiterentwickelt. Und auch da ist es so, dass es regelmäßig zum Beispiel wird Feedback eingeholt, ob die Dokumentation gut ist, wo sollte man was verbessern und so weiter und so fort. Und das wird dann auch gemacht. So, und dann gibt es wirklich wenn man einfach im Internet mal ein bisschen sucht, googelt, recherchiert, gibt es wirklich sehr, sehr viele gute Tutorials auf allen Kanälen quasi. Also als Text, als Video, als Hörbuch hätte ich beinahe gesagt. Also da findet man sehr, sehr viel. Das ist wirklich, da kommt man gut zum Start, glaube ich.
Das heißt, dieser Einstieg ist relativ einfach, was du gerade erzählt hast, ja. Aus deiner Erfahrung mit React, hast du irgendwelche schöne Anekdoten für uns? Entweder ein paar nette Aha-Effekte oder ein paar negative OO-Effekte, die du in deiner Entwicklung da gemacht hast?
Also ich glaube, ich weiß nicht genau, ob das eine Anekdote ist, aber was ich so ein paar Mal festgestellt habe, ist, dass die React-Community sehr intensiv auf Neuerungen reagiert. Es gab zwei Mal jetzt schon, dass die React-Leute größere Features released haben. Man muss dazu sagen, dass die teilweise Features bauen und die erst veröffentlichen oder vorstellen, wenn sie so schon im Prinzip fast fertig sind. Also da ist es sozusagen ein bisschen so vorbei mit der Transparenz. Ne? Wenn die zum Beispiel jetzt sagen, für unsere Facebook-Seite brauchen wir das Feature, dann bauen die das irgendwo auf einem, in Anführungsstrichen, geheimen Branch und dann sagen sie irgendwann der Öffentlichkeit, guck mal, was wir Tolles gebaut haben. So. Nichts, aus meiner Sicht nichts gegen einzuwenden, aber dann gibt es manchmal diese Vorstellung und dann habe ich so manchmal den Eindruck, es gibt irgendein neues Feature und die Community dreht so ein bisschen durch, in Anführungsstrichen. Alle finden das ganz toll und was Neues und Wahnsinn. Und das ist ja auch immer schön, wenn es was Neues gibt, aber tatsächlich finde ich, würde ich mir manchmal wünschen, dass Sachen auch ein bisschen kritischer eingeordnet werden und nicht immer nur, weil alles was Neues ist, ist das auch gleich sofort super und vor allen Dingen ist deswegen ja nicht alles andere schlecht, was bislang gewesen ist. Das kommt bei mir manchmal so ein bisschen so an. Vielleicht stimmt das auch nicht, vielleicht ist wahrscheinlich ist das nicht so gemeint, aber das finde ich so sehr übertrieben. Also, dass quasi, wenn React ein neues Feature baut, dass das quasi so Trending Topic schon fast bei Twitter wird oder so. Ja, es ist schon manchmal ein bisschen, vielleicht ein bisschen.
Aber auf der anderen Seite, es zeigt auch, dass diese Community da ist, dass es Leute gibt, die dann Neuerungen entwickeln und rausbringen wollen. Ist aber so, das ist ein bisschen so die Kehrseite, was natürlich eine sehr positive.
Richtig, genau. Also ich glaube, dass ich finde das auch, eigentlich finde ich das auch gut, weil da ist Begeisterung da und so und das ist ja auch ganz schön. Ich glaube nur, wenn man sich jetzt mit React beschäftigt und vielleicht auch schon ein Projekt hat, was damit läuft oder noch laufen soll, muss man so ein bisschen, glaube ich, versuchen, manchmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu widerstehen und sagen, ach Mensch, jetzt ist hier wieder was Neues und meine Anwendung, so wie ich sie gebaut habe, das kann man ja jetzt vergessen und jetzt muss ich alles neu machen und so. Und das finde ich übrigens auch teilweise ganz interessant, dass die React-Leute ganz häufig dazu sagen, beim Feature XY, dass das jetzt quasi eine Weiterentwicklung ist, aber dass das nicht bedeutet, dass die alten Features nicht mehr funktionieren. React ist sehr, sehr abwärtskompatibel. Also man kann Versionen, glaube ich, die letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahre sind alle noch sozusagen abwärtskompatibel gewesen. Oder die. Das ist auch sehr, gerade in der JavaScript-Welt, finde ich, sehr bezeichnend, genau. Und die weisen eben dann auch immer darauf hin, wir haben hier ein neues Feature gebaut, aber ihr müsst jetzt nicht eure Anwendung wegschmeißen und neu machen, nur um dieses Feature zu benutzen. Wenn ihr das Fitness für euch vernünftig ist, benutzt ihr das und sonst eben nicht.
Ja, dieses Thema Rückwärtskompatibilität, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich sehr wichtig auch, ja. Kein oder wenig Breaking Changes gibt. Es sei denn, das ist wirklich neue Sachen.
Genau, das finde ich gerade eben wichtig, wenn man große Anwendungen baut, die vielleicht auch ein paar Jahre leben sollen. Genau. Da will ich ja nicht alle paar Jahre oder alle paar Monate das meine Anwendung neu bauen müssen.
Ja. Super. Wenn ich das so für mich ein bisschen so zusammenfasse, was wir da gerade besprochen haben, und insbesondere, ich sag mal so, die Vorteile, wo du gesagt hast, das ist schnell zu lernen, man kann schnell loslegen und auch das Thema kurze Entwicklungszyklen, ja, wo du gesagt hast, okay, ich kann relativ schnell was bauen, schauen, wie es funktioniert und dann, ich sag mal so, dieser iterative Prozess, ja, was dann wirklich gut zum Thema React da reinpasst. Und ja, dass man sich keine Gedanken zum Thema Open Source oder Lizenzen machen muss und dass es wirklich auch diese wirklich, ich sag mal so, eine gute Unterstützung von der Community beziehungsweise viele Informationen da gibt, ja. Ich werde selbstverständlich, Nils, in dem These einen Link für dein Buch mal reinpasten. Das heißt, für Leute, die dann wirklich Interesse haben, ich habe mal reingeschaut in den Inhaltsverzeichnis, wirklich von dem Anfang, was ist React, bis hin zu, ich sag mal so, Profi-Nutzen von React. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wertvoll und sehr interessant von den Leuten zu lesen. Ja. Nils, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
Ich
freue mich, dass du Zeit für uns gefunden hast. Und ja, ich sag mal so, moin moin und bis die Tage dann. Ne?
Ja, bis die Tage. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
TaxOff Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im TaxOff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer TaxOff Campus Podcast-Team.